Stark gegen Rassismus. Aktivismus im Fokus. Ein Podcast präsentiert von Fidelité Niuenchuti Mukwanesa vom Aktionsfonds Stark gegen Rassismus. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Viele von uns kennen ja diese Situation. Man steht vor der Entscheidung, eine Veranstaltung zu besuchen, ist sich aber ein bisschen unsicher, ob es die richtige Wahl ist. Was passiert, wenn man in eine unangenehme Situation gerät? Was, wenn man mit Diskriminierung betroffen ist? An wen kann man sich in solchen Momenten wenden? Und genau darüber möchten wir nämlich heute sprechen. Es geht um das Thema Awareness oder Awareness Teams, die sich im Hintergrund für sichere Räume auf Veranstaltungen einsetzen. Unsere heutige Gästin Ruth Thame weiß genau, wie wichtig diese Arbeit ist. Ruth ist Mitinitiatorin des Kollektivs All Around Awareness und hat schon bei unzähligen Events, Festivals und politischen Aktionen geholfen, Menschen vor Diskriminierung und Grenzverletzungen zu schützen. Awareness bedeutet, Bewusstsein gegenüber verschiedenen Diskriminierungsstrukturen zu schaffen, um sicherere Räume zu schaffen. Was macht ein Awareness-Team genau und wie schafft man solche Strukturen, besonders wenn die Ressourcen knapp sind? Ruth gibt uns heute spannende Einblicke, also bleibt dran. Ruth, schön, dass du heute hier bist. Wir haben uns ja sogar schon vor ein paar Monaten das erste Mal kennengelernt, und zwar bei der Netzwerkveranstaltung vom Aktionsfonds Stark gegen Rassismus. Da haben wir euch, das Team All Around Awareness, angefragt, ob ihr nicht auch bei uns für Awareness sorgen könntet, hinter den Kulissen. Wie war das denn so für dich?
Vielen Dank, dass wir wieder da sein dürfen, dass wir ins Gespräch kommen und schön, dass wir uns heute wieder sehen. Ja, wie war das für mich? Tatsächlich war das eine richtig schöne Erfahrung. Ich habe mich voll gefreut, dass wir uns heute auch da kennengelernt haben und auch viele Community-Leute zu sehen. Viele POC-Personen waren da und die Projekte auch kennenzulernen, die dort vorgestellt wurden. Und ich freue mich wieder, da hier sein zu dürfen.
Ich freue mich auch. Gab es in deiner Arbeit als Awareness-Beauftragte ein Ereignis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Tatsächlich hatte ich vor kurzem eine Situation, die ich sehr einprägsam fand. Und zwar war das nach meiner Schicht sozusagen, es war ein politisches Event. Und eine Person ist zu uns gekommen und hat gefragt, was macht ihr eigentlich? Weil ich habe euch so wahrgenommen, ihr wart da, ihr saßt bei der Veranstaltung dabei. Und was ist eigentlich eure Arbeit? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben über die Awareness-Arbeit gesprochen. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es sozusagen etwas bewirkt in dieser Person. Aber tatsächlich hat die Person im Nachgang dann gesagt, okay, krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Meinung über diese Arbeit so stark ändern werde, weil ich in dieses Gespräch reingekommen bin und erstmal dachte, ja, ist es überhaupt notwendig, bei politischen Veranstaltungen Awareness dabei zu haben, oder macht es eher Sinn bei großen Festivals, wo auch Konsum eine Rolle spielt? Und die Person war dann voll, hatte dann einen tieferen Einblick in unsere Arbeit. Und ich glaube, daran habe ich gemerkt, dass es einen Austausch benötigt und dass Menschen mehr in Austausch mit uns treten müssten, um zu wissen, was wir eigentlich letztendlich machen auf Veranstaltungen.
Ach ja, das ist natürlich schön, wenn man so ins Gespräch kommen kann und eine Person sogar dazu bringen kann, die Einstellung ein bisschen zu ändern dazu.
Ich glaube halt einfach auch, weil das so mega negativ behaftet ist. Also ganz oft gehen so Stereotype mit einher, dass man denkt, ja, Awareness möchte irgendwie alte Strukturen ändern, und das möchten manche Menschen halt einfach auch nicht, ne? Weil es bedeutet ja auch, sich selbst zu reflektieren und sich ändern zu müssen. Und dementsprechend ist da so eher so eine Abwehrhaltung ganz oft mit. Hat auch einen Einfluss darauf, so zu sagen.
Ja, bevor wir tiefer in die Awareness-Arbeit einsteigen, wie bist du eigentlich zu dieser wichtigen Aufgabe gekommen? Also was hat dich dazu bewegt, ein Awareness-Team zu gründen?
Tatsächlich gibt es halt so, ich glaube, mehrere Situationen in meinem Leben, die dann dazu geführt haben, dass ich eine eigene Initiative geleitet oder gegründet habe. Zum einen, also dadurch, dass ich eine schwarze Frau bin und selbst von Diskriminierungsformen betroffen bin, ja, wie antischwarzen Rassismus oder halt auch Sexismus und weiteren Formen, dass es sozusagen mein ganzes Leben geprägt hat, das Leben durch eine gewisse Linse so zu sehen und zu merken, okay, ich werde anders behandelt als zum Beispiel eine weiße Person oder ein weißer Mann zum Beispiel, der viele Privilegien genießt und das ganz oft auch nicht weiß. Und tatsächlich finde ich es auch in diesem Kontext sehr wichtig zu erwähnen, dass es immer schon VorreiterInnen gab, die gegen diese Unterdrückungsstrukturen in der Gesellschaft gekämpft haben, zum Beispiel Audre Lorde, die halt auch mit Initiatorin war von ISD, Initiative Schwarzer Menschen. Und diese Arbeit, finde ich, halt, hat mich halt in meinem Leben sehr viel geprägt. Und ja, und letztendlich in Awareness in der Form habe ich durch eine Freundin kennengelernt, Bianca. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Sie hat mich tatsächlich damals angefragt, ob ich Lust hätte, für eine andere Initiative Awareness-Arbeit zu leisten. Und in dem Kontext habe ich das erste Mal den Begriff Awareness auch das erste Mal gehört und mich damit auseinandergesetzt und hatte dann ein kurzes Briefing und habe dann die Awareness-Arbeit kennengelernt und habe dann auch im Laufe der Zeit halt immer mehr Awareness-Jobs gemacht und dann gemerkt, okay, Awareness hat irgendwie, es schlägt auch momentan auch irgendwie so eine Richtung ein, dass auch viele überwiegend weiße Kollektive das machen, was ich tatsächlich verkehrt finde, weil ich sehr wichtig finde, dass verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden. Mhm. Ja, und dementsprechend habe ich mit Moritz dann die Initiative gegründet und ja, also wir hatten beide die Idee, unsere eigenen Strukturen sozusagen durchzuführen oder ja, zu berücksichtigen und Perspektiven auch zu berücksichtigen.
Das klingt auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Und bist du dann auch immer ein wenig im Modus, wenn du bei anderen Veranstaltungen privat hingehst? Also ich kann mir vorstellen, du meintest ja auch, dass dich das sowohl privat als auch politisch interessiert. Dann gehst du zu einem politischen Event aus eigenem Interesse. Kann man da überhaupt dann aussteigen aus dem Awareness-Team-Mindset?
Ich finde tatsächlich, dass es, also irgendwie, bevor es auch diesen Begriff Awareness gab, sind gewisse Dinge mir natürlich aufgefallen, wenn ich etwas Verkehrtes beobachtet habe oder ja, jemand wurde diskriminiert oder eine Grenze wurde überschritten oder man sieht auf einer Veranstaltung eine Person weint, dann war ich nie die Person gewesen, die weggeguckt hat und ich finde das auch furchtbar, da einfach wegzugucken ja. Und sich so wenig für seine Mitmenschen irgendwie zu interessieren. Dementsprechend würde ich sagen, dass ich immer eigentlich, naja, okay, also nicht immer aware bin, natürlich bin ich auch im Prozess, aber weitestgehend schon durch diese Linse immer gucke und halt auch jetzt, seitdem ich die Awareness-Arbeit in der Form sozusagen durchführe und mich mehr mit den Themen auseinandersetze, Workshops besucht habe, Seminare besucht habe, fallen mir halt auch so, selbst beim Musikhören irgendwie halt auch, fallen mir Stellen auf, wie zum Beispiel habe ich gestern den Song Party mit mir selbst von Eddie Price gehört und da hat sie in einer Strophe gesagt, kein Security, fühle mich sicherer ohne die. Und ich fand es ultra interessant, einfach, die, ja. Dass selbst auch Artists über so Gewalt, also durch andere Sicherheitsstrukturen auch sprechen.
Und davon können sich dann auch sicherlich einige eine Scheibe von abschneiden. Es ist immer gut, so ein bisschen die Augen aufzuhalten wahrscheinlich und sich um seine Mitmenschen zu kümmern. Und das finde ich aber auch total schön, dass du sagst, dass dich das auch schon immer begleitet hat. Für die, die das Konzept noch nicht kennen, wir haben jetzt ganz oft das Wort Awareness genutzt. Was genau macht ein Awareness-Team auf Veranstaltungen? Also was sind eure Kernaufgaben?
Also zum üblichen Sicherheitskonzept bei vielen Veranstaltungen und Festivals, wie zum Beispiel Security oder Polizei oder Ähnliches, sind wir sozusagen die Instanz, die Räume schafft für marginalisierte Personen, also Personen, die von bestimmten Dingen betroffen sind, also benachteiligt werden aufgrund von verschiedenen Merkmale wie Herkunft, Religion oder auch anderen Aspekten, die sozusagen zu uns kommen können, zu einem Team, das halt auch selbst von Dingen betroffen ist und aus verschiedenen Communities kommen. Dementsprechend, ja, was machen wir eigentlich? Wir haben Safer Spaces, stellen den Personen bei Veranstaltungen vor, okay, wenn es euch nicht gut gehen sollte, wenn ihr diskriminiert werdet, wenn ja irgendwas Grenzüberschreitendes passiert, dann könnt ihr zu uns kommen. Wir sind sensibilisiert und geschult und natürlich kann er natürlich auch, können wir halt auch Gewalt reproduzieren, auch ungewollt, weil wir natürlich auch selbst im Prozess sind. Deswegen sprechen wir auch immer von sichereren Räumen und nicht, dass wir die sicherste Instanz sozusagen sind, weil das können wir in der Form gar nicht garantieren.
Da muss ich immer an diesen Ausdruck denken, Barrierefreiheit. Ja. Habe ich auch letztens mich mal mit jemandem darüber unterhalten und die Person meinte, eigentlich würde man das eher nicht barrierefrei, sondern barrierearm oder barrierefreier nennen, weil es eigentlich ein Versprechen ist, was kaum einlösbar ist, aber zumindest probiert man es.
Vor allem, man denkt halt auch so, wenn eine Veranstaltung keine Stufen hat, dass man barrierefrei ist, aber es Barrieren, ja, kann, also Sprache kann ja auch eine Barriere sein und viele andere Aspekte, deswegen, ja.
Genau, daran musste ich gerade denken, als du das meintest mit den sichereren Räumen. Also ihr versucht auf jeden Fall in euren Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass sich Menschen sicherer fühlen können.
Und das halt vor Ort auf jeden Fall. Wir zeigen halt Präsenz, tragen meistens pinke Westen, sind auch über Telefon erreichbar. Und natürlich ist es nicht das alleine, was wir machen. Wir in der Vorbereitung gehen wir halt in einen Austausch mit VeranstalterInnen und sprechen, okay, wie können wir jetzt eure Veranstaltung, euer Festival, wie auch immer, ja, sicherer gestalten für alle Menschen.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr wichtigen Aufgabe in so einem Veranstaltungskontext. Wir haben ja viele Projektgruppen, die selber politisch arbeiten. Die meisten sind auch ehrenamtlich und aktivistisch unterwegs. Und die würden auch gerne selbst Awareness machen. Was kannst du diesen Gruppen raten, die selber auch sich mit diesem Thema beschäftigen möchten?
Was ich jetzt sehr wichtig empfinde, ist, dass man sich vernetzt tatsächlich und sich verschiedene bereits bestehende Awareness-Strukturen sich anguckt, vielleicht auch Teil davon wird, weil auch innerhalb dieser Kollektive Angebote geboten werden, an denen man teilnehmen kann, also Seminare, Workshops und weiteres. Und ich glaube, die Vernetzung ist da einfach ein essentieller Punkt.
Bietet ihr auch selber solche Workshops an oder würdet ihr weitervermitteln, wenn man jetzt auf eure Webseite geht oder auf euren Kontakt geht?
Tatsächlich haben wir leider noch keine Website, aber ja, auf jeden Fall. Also wir sind da auch auf Social Media relativ aktiv, wenn wir coole Veranstaltungen sehen, eine wichtige Veranstaltung, an der wir halt auch selber zum Beispiel teilnehmen oder ReferentInnen bereits kennen und die empfehlen, dann posten wir das halt auch. Also
genau, ich jetzt nochmal, um diese Aufgaben im Blick zu haben. Also wenn, wie kann ich mir das vorstellen? Dann ist da ein Festival und es gibt natürlich Security-Bereiche. Es gibt auch, zur Not kann man immer auch die Polizei rufen natürlich. Wo sagst du dann auch mal, nein, hier ist meine Grenze erreicht? Also wenn jetzt jemand zu euch kommt, ihr seht die pinken Westen und sagt, hey, wir wurden diskriminiert, ist das ja theoretisch auch eure Aufgabe, da für diese Awareness zu sorgen. Aber wo ziehst du dann wirklich klare Grenzen?
Also was ich auch an der Stelle nochmal sehr wichtig finde zu erwähnen, ist halt auch, dass ich gar nicht irgendwie Security irgendwie verteufeln möchte oder weitere Sicherheitsinstanzen so, dass es schon problematische Menschen in diesem Bereich gibt, aber es gibt auch problematische Menschen halt auch im Bereich Awareness auf jeden Fall auch. Es gibt auch Menschen, die Security machen und fantastische Arbeit leisten, halt auch sich Awareness halt auch mehr zu Herzen nehmen und halt auch diese Strukturen berücksichtigen wollen.
Auf jeden Fall.
So. Und deswegen haben wir halt auch Security-Personen auch in unserem Kollektiv halt auch so als Nebeninformation. Aber wo wir letztendlich die Grenze ziehen, ist halt, also wir sagen im Vornherein sagen wir, okay, wir sind keine TherapeutInnen, wir bieten keine langfristige Beratung an, wir sind auch keine SanitäterInnen, also wir können keine medizinische Versorgung leisten und das, was wir letztendlich machen, ist halt, wir bieten ein offenes Ohr an und sind so die erste Anlaufstelle, können wir für ja gewisse Dinge sein, natürlich, wenn es medizinisch dann wird, dann halt nicht, aber können dann natürlich auch Personen begleiten, wenn sie zu anderen Sicherheitspersonen gehen möchten. Also wenn sie dann eine Verletzung haben und sich aber nicht trauen zu den SanitäterInnen, dass sie sagen, okay, wir begleiten dich aber und unterstützen dich. Und bei manchen Dingen muss man halt die Grenze ziehen. Also wenn ja Personen mit mentalen Beschwerden sozusagen mit uns zu uns kommt und das sehr tiefgreifender ist, dass wir sagen, okay, wir können nur jetzt ein offenes Ohr anbieten, aber wir können dich auch gerne weiterleiten.
Also auch sozusagen viel vermittelnd.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Hast du da auch ein Beispiel aus deiner Arbeit, wo euer Team vielleicht in einer besonders schwierigen Situation deeskalierend gewirkt hat?
Oder vielleicht jetzt gerade so kurz Trigger Warning, Suizid. Ja, also wir haben schon halt gerade, wenn Konsum eine Rolle spielt, muss nicht unbedingt sein, aber des Öfteren halt auch, wenn Konsum eine Rolle spielt, war das halt so, dass Personen halt auch mit Suizidgedanken zu uns gekommen sind. Wir dann natürlich halt SanitäterInnen zum Beispiel erstmal dazu holen mussten oder halt auch gegebenenfalls einen ja Notruf tätigen mussten, weil da halt auf jeden Fall unsere Arbeit, womit unsere Arbeit nicht weiterhelfen können tatsächlich.
Wow, das ist ganz schön krass. Ihr bekommt wahrscheinlich viel zu sehen und viel zu Gesicht und gut, dass ihr da seid, um solche Menschen aufzufangen und danke, dass du das auch mit uns teilst.
Voll. Also ich finde auch in dem Kontext sehr wichtig zu erwähnen, dass wir als Awareness-Team halt auch sehr viele Sachen erleben, halt wie du auch gerade erwähnt hast. Deswegen halt auch in diesem Jahr das erste Mal auch Supervision mitgemacht haben und darüber gesprochen haben, okay, wie können wir unsere Grenzen bewahren als Person, weil in unserem Kollektiv, also oder generell Menschen, die Awareness-Arbeit machen, würde ich sagen, eher dazu tendieren, sehr empathisch zu sein und sehr schwierig Grenzen ziehen zu können. Und das wird auch uns dahingehend stärken, ja, Psychohygiene sozusagen für uns auch, ja, berücksichtigen.
Also würdest du auch sagen, falls man sich selber damit auseinandersetzen möchte, dass das auch wichtig ist zu wissen, dass auch diese Seiten vorkommen können und ob man da auch bereit ist dafür, diese Arbeit zu leisten?
Voll, man sollte sich definitiv bewusst sein, dass es ja keine leichte Aufgabe ist. Natürlich gibt es Veranstaltungen, wo eher weniger passiert, aber trotzdem muss man sehr sensibel sein, sehr geschult und halt auch erstmal auch erkennen, wenn eine Grenze überschritten wird oder halt auch, ja, wenn man bei einer Veranstaltung ist, wo es Input gibt, dass man überhaupt auch raushört, wenn jemand etwas Problematisches sagt. Also dahingehend sollte man schon sich schulen oder ja, sich sensibilisieren. Und das ist nicht so eine einfache Aufgabe.
Dankeschön für diese Einblicke.
Sehr gern.
Und was wir vielleicht auch daraus ziehen können, auch im Zweifel, bevor man vielleicht sich auch an das Awareness-Team wendet, zu gucken, ob das nicht auch wirklich was wäre, was direkt auch für die Security wichtig wäre oder sogar auch für die Polizei. Also echte Gefahrensituationen sollten auch dementsprechend behandelt werden.
Definitiv.
Wie können denn kleinere Vereine oder ehrenamtliche Projekte für mehr Sicherheit und Awareness sorgen, wenn sie zum Beispiel nicht so viele Ressourcen haben? Also ich hatte es ja schon mal erwähnt, Ehrenamt spielt da eine große Rolle. Kleinere Initiativen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben oder so viel Zeit, um sich selber weiterzubilden. Also was kannst du diesen Vereinen oder ehrenamtlichen Projekten raten?
Da würde ich ja definitiv erstmal so halt auch abgrenzen zu Veranstaltungen, die dann sehr knapp Awareness-Teams gerne berücksichtigen wollen, eigentlich die Ressourcen gehabt hätten und dann so kurz vor knapp dann sagen, hey, wir haben jetzt doch kein Geld oder kein Budget mehr, um euch entlohnen zu können. Da sind wir halt definitiv so, dass wir halt auch da eine Grenze ziehen und sagen, ja, unsere Arbeit sollte entlohnt werden, weil andere Sicherheitsinstanzen auch immer entlohnt werden. Wobei natürlich gibt es halt auch Security, die halt auch auf Soli-Basis ist oder halt auf keine Entlohnung arbeiten. Aber da würde ich halt immer darauf zurückgreifen, dass halt auch das Team halt dahingehend geschult wird und dass man halt Personen im Team halt so ausbildet, dass die halt auch als Awareness-Person funktionieren können, theoretisch.
Also du würdest schon sagen, wenn man ein Awareness-Team engagiert, sollte man auf jeden Fall auch damit rechnen, dass das honoriert wird. Und ansonsten gibt es bestimmt auch sowas wie kostenlose Schulungen oder Weiterbildungen.
Es gibt sehr viele kostenlose Angebote. Es gibt, also an den Teil nehme ich ja selber auch dran teil und ich finde das halt tatsächlich dann sehr schwierig, dann von manchen VeranstalterInnen zu erwarten, dass wir halt kostenlose Arbeit so leisten, weil es irgendwie auch in Richtung Ausbeutung geht. Also es fühlt sich manchmal dann so an, wie man möchte sich mit Awareness schmücken, aber nicht dafür zahlen, weil man halt auch nicht wirklich dahinter steht und das nicht einsieht, auch dafür Geld auszugeben oder es nicht berücksichtigt hat in der Planung oder auch, keine Ahnung, Fördermittel sind ja auch etwas, worauf man zurückgreifen kann.
Ja.
Und ja.
Da stimme ich dir definitiv zu. Also es ist auf jeden Fall ein Job wie jeder andere auch, genauso wie man Security engagiert oder Catering oder VeranstaltungstechnikerInnen, sollte man natürlich auch dann die Awareness-Teams dementsprechend bezahlen. Aber sollte es irgendwie knapp sein, gibt es auch bestimmt hier und da Pro-Boni-Angebote sowie Weiterbildungsmöglichkeiten, wenn ich das jetzt mal so richtig zusammengefasst habe.
Also definitiv, also es gibt auch Veranstaltungen, die wir halt auch sozusagen kostenlos begleitet haben, weil wir voll dahinter standen und gesehen haben, okay, das sind wirklich kleine Initiativen, die halt auch gerade in der Entstehung sind. Ja, da ist das halt auch so, dass man sich innerhalb der Communities halt auch gegenseitig unterstützt und hilft und wo man halt auch sicher ist, okay, es ist jetzt gerade nicht so, dass die Personen sich damit schmücken wollen und das nicht berücksichtigt haben. So.
Ja. Und das ist ja auch immer so, so ein bisschen in der politischen Arbeit, in der aktivistischen Arbeit, wie du es auch vorhin erwähnt hattest, Austausch hilft, sich einfach mit Menschen unterhalten. Und oft ergeben sich dort auch Kooperationen. Und wenn du jetzt zum Beispiel solche Aussagen hörst, wie es reicht doch, wenn einfach eine Security dort ist und vielleicht mit einer Weiterbildung in Richtung Awareness, würdest du dann sagen, ja, völlig in Ordnung, wenn die Security das auch noch mit kann? Oder denkst du, es ist trotzdem weiterhin wichtig, ein Awareness-Team vor Ort zu haben?
Es kommt auf die Security drauf an. Also ich würde sagen, wenn als ein großes Festival sagt, was auch sehr viele finanzielle Ressourcen hat, es reicht, wenn wir ein Security-Team haben, dann würde ich von den Fällen berichten, die innerhalb des Feldes sozusagen passiert sind oder halt auch Gewalt, die aus dieser Seite passiert, also ne, Gewalt, die reproduziert wurde seitens von Security. Aber wenn es jetzt zum Beispiel eine kleinere Veranstaltung ist, wo Personen sowohl Security als auch halt Awareness-Perspektiven berücksichtigt und halt auch selbst vielleicht auch divers sind, dann würde ich sagen, okay, vielleicht ist das auch ausreichend. Aber dadurch, dass Security sehr oft leider auch negativ behaftet ist, was heißt leider, es hat ja auch seine Gründe tatsächlich, dann würde ich sagen, okay, ich weiß nicht, ob jede Person auf einer Veranstaltung sich so wohlfühlt mit Security. Und wir haben zwar Personen auch in unserem Kollektiv, die halt auch als Security mal tätig waren, aber halt...
Das kann ja nicht schaden. Das ist dann wahrscheinlich einfach nochmal so ein zusätzlicher Wissenspool, auf den man zurückgreifen kann.
Ja, definitiv.
Was mich auch nochmal interessieren würde, jetzt, wenn wir auf die Situation wieder zu sprechen kommen, wir sind auf einer Veranstaltung, es ist irgendetwas passiert, warum sich eine Person unwohl fühlt. Wie kommt man dann zu euch?
Es ist eines der größten Herausforderungen in unserer Arbeit. Umso größer eine Veranstaltung, desto ja herausfordernder ist es sozusagen, das so hinzukriegen, dass so gut wie alle Bescheid wissen, dass wir da sind und wie sie uns letztendlich erreichen können. Und deswegen schulen wir tatsächlich oder briefen eher besser gesagt die anderen Gewerke, also externe Gewerke von außerhalb, also halt auch die Food Trucks und auch die anderen Gewerke halt, die involviert sind bei der Planung und halt auch die Durchführung des Festivals oder Veranstaltungen, wie auch immer, mit verschiedenen Konzepten. Also es gibt halt zum einen das Panama-Konzept, es gibt aber halt auch das Konzept von wo ist Lisa oder wo ist...
Kannst du das nochmal erklären? Das habe ich noch nie gehört. Panama-Konzept?
Panama ist sozusagen der Rückzugsort, also der Safer Space, wo Personen sich sicherer fühlen können, wenn sie etwas erlebt haben. Und das ist sozusagen wie so eine sicherere Insel, wo man sich zurückziehen kann, wenn irgendwas passiert, wo Personen sind. Das ist halt so ein Codewort für...
Ich brauche Hilfe quasi.
Ja, genau. Mhm. Also ich brauche Hilfe und dass man halt bedingungslos halt die Hilfe anbietet und sagt, okay, man stellt keine Rückfragen. Also man geht zum Beispiel als betroffene Person zu einem Barpersonal. In unserem Konzept hatten wir so pinke Augenbuttons, wodurch die BesucherInnen erkennen konnten, okay, die können wir ansprechen, die sind geschult. Und ja, tatsächlich sprechen sie halt diese Person an, also auch Security, die nächstmögliche Security-Person zum Beispiel auch, und kann dann sagen, okay, ja, Panama. Und dann müssten die Personen halt dahingehend geschult sein, dass sie wissen, okay, wir rufen jetzt Awareness-Personen.
Ja.
Aber das ist halt manchmal halt auch in der Umsetzung sehr schwierig, weil die Meldekette dann halt nicht immer aufgeht und nicht alle immer dann Bescheid wissen, auch wenn wir ihre Bereichsleitungen briefen. Weil es sind so viele Leute, die involviert sind.
Das ist dann bei irgendwen vorbeigegangen, Schichtwechsel und dann plötzlich steht die Person da und denkt sich, was meinst du mit Panama?
Voll. Und dann ist halt da wird es problematisch, weil ja. BesucherInnen sich halt darauf verlassen, dass alle gebrieft sind oder die zumindest halt einen Augenbutton tragen. Und da ist halt so die Schwierigkeit, wo wir uns halt auch im Prozess sehen und ein passendes Konzept finden. Voll. Und ich finde auch das Gefühl von, was macht man letztendlich, wenn die Leute, die mir eigentlich helfen müssten, nicht erreichbar sind, also oder mir nicht helfen können, ist auch so eine Frage, die wir uns stellen. Okay, was ist jetzt, wenn wir letztendlich Leute auch weiterleiten, auch denen dann nicht geholfen wird? Wie können wir da jetzt mit gutem Gewissen Leute an die nächste Person weitergeben? Weitergeben hört sich irgendwie so negativ an.
Ja, also weitervermitteln an die nächste Person. Ja, das ist auf jeden Fall auch wieder so ein Punkt, wo man, das sollte man vielleicht wissen, bevor man sich auch mit Awareness-Arbeit beschäftigt, dass das auch sehr herausfordernd sein kann, genau solche Fragen sich zu stellen und auch da selbstkritisch ranzugehen. Aber für mich klingt das sehr gut. Wir hatten eine tolle Erfahrung mit euch und auch gutes Feedback von den Projektgruppen. Deswegen freue ich mich total, dass du auch heute bei diesem Podcast dabei bist. Wenn wir uns jetzt so die Zukunft anschauen, glaubst du, dass es mehr Bedarfe geben wird für Awareness-Teams? Wie siehst du die nächsten 5 bis 10 Jahre? Kannst du da irgendwie so einen Trend erkennen?
Ich bin mir dahingehend gar nicht so sicher. Also ich merke schon, dass unsere Anfragen, dass die Anfragen immer sehr höher werden und stetig steigen. Und dementsprechend fühlt es sich schon an, als ob ja die Nachfrage immer höher wird oder steigt. Tatsächlich, wenn ich mir so die politische Lage angucke und ja, der Rechtsruck immer stärker wird, habe ich schon Angst und Sorge, dass solche Strukturen immer weniger berücksichtigt werden oder sehr wenig Gelder zur Verfügung gestellt werden, um das möglich zu machen. Dementsprechend bin ich da hingehend, dass ich tatsächlich nicht weiß, in welche Richtung sich das bewegen wird.
Also es könnte in alle Richtungen gehen.
Ja, also ich glaube, es wird erstmal jetzt die nächsten 5 bis 10 Jahre eine Rolle spielen. Aber in welcher Form kann ich tatsächlich noch nicht so ganz sehen. Und ich hoffe tatsächlich, dass die Arbeit nicht untergeht oder dass, ich hoffe einfach, dass sich die verschiedenen Initiativen, verschiedenen Kollektive zusammentun, sich vernetzen und sich stark machen gemeinsam, weil ich habe immer das Gefühl, dass man alleine irgendwie kämpft, obwohl es so viele Menschen gibt, die ja diese Richtung oder diese Mission verfolgen.
Vielen Dank und ich glaube, das ist ein Thema, was auf jeden Fall sehr viele Projekte, sehr viele Initiativen auch gerade beschäftigt und ich hoffe, dass sich tatsächlich auch daraus so eine Art Vernetzung entwickeln kann, damit wir ein bisschen positiver in die Zukunft blicken können. Was ich mich noch gefragt habe, hattet ihr denn auch schon richtig tolles Feedback, positive Erfahrungen? Wir haben jetzt auch ein paar schlimmere Beispiele gehört, die leider auch zum Alltag gehören eines Awareness-Teams, aber was gibt es noch für schöne Momente?
Es gibt sehr viele schöne Momente. Also ich finde persönlich als so Awareness-Leitung und dadurch, dass wir halt auch mit meinem Kollektiv halt auch viele Veranstaltungen besucht haben, ist sehr schön, ReferentInnen zum Beispiel kennenzulernen und auch ja interessante Personen kennenzulernen, die ja uns halt auch stärkende Worte geben, halt auch so hinsichtlich unserer Arbeit und uns ja einen positiven Impact verursachen bei uns. Also ich finde immer, dass ich aus den ganzen Veranstaltungen, wo wir teil sind, halt auch sehr viel mitnehme. Und ja, das ist zum Beispiel so, was ich als positiv empfinde in der Arbeit. Feedback tatsächlich kriegen wir so sehr viel, wenn betroffene Personen in unseren Safer Space kommen und sich mit uns austauschen und sich danach einfach auch besser fühlen, dass sie halt auch uns Dinge sagen wie, ja, ohne euch wäre ich jetzt nicht auf diesem Festival und ich wäre jetzt auch nicht gekommen. Ich habe mich davor informiert auch. Also das ist schon, was ich als positives Feedback empfinde, dass ja das Gefühl, dass Personen extra kommen können, weil wir da sind.
Das zeigt ja auch wieder, wie wichtig Awareness ist und wie wichtig eure Arbeit auch ist. Ich hoffe natürlich auch, dass in Zukunft das Normalität wird, dass auch Veranstaltungen Awareness-Teams präsent sind, sodass sich alle Menschen sicherer fühlen können.
Was ich halt in dem Kontext auch sehr wichtig finde, ist halt auch, dass Awareness nicht nur eine Aufgabe von unserer Seite als Team ist, sondern dass es sich so bestmöglich durch eine ganze Veranstaltung ziehen sollte. Und gerade auch in der Festivalplanung, dass wir teilweise halt auch Monate davor halt auch in der Planung sind und nicht nur vor Ort sind. Also es bedeutet halt auch, auf Festivals zum Beispiel diverse Acts zu booken, aber halt auch bei Panels oder ähnliches ja darüber nachzudenken, okay, wie können wir verschiedene Perspektiven berücksichtigen? Also es ist etwas, was sich durch eine ganze Veranstaltung ziehen sollte im besten Fall.
Kann man sich dann bei euch melden und du berätst uns quasi darin?
Definitiv. Also ich würde auch sagen, dass wir so ja diskriminierungssensible oder Tipps dahin geben, wie eine Veranstaltung so inklusiv wie möglich gestaltet werden kann. Ja, also wir sind auch auf jeden Fall beratend, definitiv. Also dadurch, dass wir halt auch viele Veranstaltungen besuchen und dadurch halt auch ja ein Netzwerk uns aufgebaut haben, vermitteln wir auch sehr gerne Personen weiter. Wenn wir merken, okay, es sind jetzt echt viele weiße ReferentInnen, wie wäre es mal, wenn ihr mal eine andere Perspektive mit reinholt oder ja, wie wäre es mal halt auch nicht nur able-bodied Personen auf einer Veranstaltung irgendwie zu berücksichtigen und halt auch im Kernteam halt auch diese Person zu haben, die ihre Perspektive auch reinbringen kann und worüber man dann wirklich halt auch nachdenken muss, was man wirklich dann halt auch umsetzen muss in der Planung.
Das heißt, für Awareness fängt schon viel früher an. Also klar, die Menschen mit den Warnwesten sind auf jeden Fall da, aber es sollte schon im Vorhinein darauf geachtet werden, dass möglichst viele Perspektiven präsentiert sind und Menschen schon mit einem besseren Bauchgefühl zu einer Veranstaltung gehen können.
Definitiv, also dass wir halt auch in Gesprächen nahelegen, hey, guckt euch mal euer internes Team halt auch an und wie viele Perspektiven werden dadurch halt auch berücksichtigt. Also das fängt einfach schon mit den Leuten an, die entscheiden und das sind meistens halt überwiegend weiße Männer, die sehr privilegiert sind und von wenig Diskriminierung betroffen sind und dementsprechend halt auch sehr vieles nicht bedenken bei ihrer Veranstaltungsplanung.
Zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage an dich, Ruth, und zwar: Was würdest du einer Person raten, die sagt, hey Ruth, ich möchte Awareness-Beauftragte werden?
glaube, das ist tatsächlich, was ich halt auch meinem eigenen Team immer die Frage stelle, seid ihr euch dieser Verantwortung bewusst? Also weil halt sehr extreme Fälle auf einen zukommen können und die einen halt auch selber einen ultra belasten können und dementsprechend sich erstmal bewusst werden, okay, was bedeutet es letztendlich, so viel Verantwortung auf mich zu nehmen und halt auch dann damit leben zu können, manchmal auch falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Also man kennt das, glaube ich, wenn man irgendwie einer Person helfen wollte, man denkt sich im Nachgang so, oh Mann, hätte ich vielleicht doch was anderes gemacht, dann wäre es irgendwie besser gelaufen, dass man mit dieser, mit Schuldgefühlen irgendwie auch umgehen kann und für sich dann irgendwann auch Grenzen zieht. Und Vernetzung finde ich ultra wichtig und dass man guckt, okay, bin ich selber von Dingen betroffen? Kann ich diese Arbeit überhaupt leisten? Oder profitiere ich auch wieder von der Awareness-Arbeit, die eigentlich an marginalisierten Menschen gerichtet ist?
Vielen Dank für deine Einblicke und deine Arbeit auch und die deines aller Menschen, die sich mit Awareness-Arbeit beschäftigen. Falls ihr, liebe ZuhörerInnen, mehr über Awareness-Arbeit erfahren wollt, schaut doch mal bei dem Instagram-Account von All Around Awareness vorbei oder vernetzt euch lokal. Danke, dass du heute dabei warst.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal bei Stark gegen Rassismus, Aktivismus im Fokus.
Tschüss.
Tschüss. Das war Stark gegen Rassismus, Aktivismus im Fokus. Für weitere Folgen schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, www.starkgegenrassismus.de, und abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Der Podcast wurde moderiert von Fidelité Niwenshuti Mukwanesa. Der Aktionsfonds Stark gegen Rassismus ist ein Projekt von Citizens for Europe, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein.